Willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Privacy in Germany, Bing, den ich, Nico Herting, hier in regelmäßiger Folge mit Stefan Brink führe. Und heute haben wir eine Osterfolge, eine ganz besondere Osterfolge, da Stefan Brink im fernen Ägypten derzeit weilt, habe ich als Ostergast heute statt Stefan Brink Marco Buschmann. Hallo Marco.
Hallo Nico, schön, dass ich da sein darf.
Marco, wir wollen uns heute eigentlich auch über Themen unterhalten, die hier auch ansonsten im Mittelpunkt dieses Podcasts stehen. Das ist nicht nur der Datenschutz, also nicht nur Privacy, sondern das sind Fragen des Rechtsstaats und der Bürgerrechte, die uns auch hier immer wieder bewegen. Und wir wollten heute mal anfangen, über ein Thema zu sprechen, das im Moment auch wieder sich bemerkbar macht, nämlich die Neigung, wenn es gewisse Schlagzeilen gibt, immer sehr, sehr schnell sich auf die Suche nach Strafbarkeitslücken zu begeben und zu schauen, ob man auf wahrgenommene Missstände reagiert mit den Mitteln des Strafrechts. Diese Diskussion haben wir derzeit ausgelöst im Augenblick durch den spektakulären Fall zweier Prominenter. Da geht es jetzt darum, dass man Strafgesetze verschärfen bzw. neu erlassen möchte, um dort sexualisierte Deepfakes vor allen Dingen dann auch einer Strafbarkeit zu unterziehen. Was geht dir so durch den Kopf, wenn du das jetzt verfolgst und wir da wieder eine Diskussion haben, wo es um Strafbarkeitslücken und neue Strafnormen geht?
Also zunächst muss man mal sagen, das, was Opfern da passiert, das darf man nicht banalisieren. Und ich glaube, jeder, der sich hineinversetzt in die Situation oder versucht, hineinzusetzen in die Situation einer Frau, die dann plötzlich in der Öffentlichkeit wahrnimmt, dass Deepfakes von ihr verbreitet werden, wo sie erniedrigt wird, wo sie in pornografischer Art und Weise verarbeitet wird, und das wieder und wieder passiert, dass das sozusagen eine auch tiefe Verletzung in der Seele auslösen kann. Das darf man nicht banalisieren. Und das, was mir allerdings bei dem Thema Strafbarkeitslücke durch den Kopf geht, ist ja, dass diese Metapher suggeriert, dass dieses Verhalten gar nicht strafbar sei. Also Lücke heißt ja, da ist irgendwie nichts. Und jedenfalls, ich war ja mal vor ein paar Jahren Justizminister, wir haben uns das damals angeschaut. Das ist ja nicht der erste Fall. Es waren auch schon prominente Politikerinnen betroffen, andere prominente Frauen. Es ist ja schon so, dass das Strafrecht ein halbes Dutzend Normen bereitstellt, unter die das je nach Situation fallen kann. Wir haben die Beleidigungsdelikte, die Verleumdungsdelikte, wir haben diesen Straftatbestand der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs. Und es kann immer mal wieder einzelne Situationen geben, wo eine dieser Normen nicht greift. Aber spätestens im Bereich der Beleidigungsdelikte wird man, wenn man eben rausgeht und sagt, schaut mal her, was das für eine Frau ist, was sie da tut, oder also wo sozusagen die Ehre, die soziale Geltung erniedrigt wird, geschädigt wird, hat man eine strafrechtliche Handhabe. Und das ist manchmal natürlich etwas kompliziert zu erklären, weil man im deutschen Strafrecht natürlich abstrakte Tatbestände hat. Da steht dann nicht eins zu eins der Fall. Natürlich nicht, würden wir als Juristen sagen. Und dann gibt es manchmal, ich will das gar nicht jedem unterstellen, aber manchmal habe ich so den Eindruck, manchmal so das Geschäftsmodell zu sagen, man nutzt dann jeden Zweifel, einfach um sagen zu können, und jetzt komme ich aber daher, schließe die angebliche Lücke und beseitige dann das Problem. Und ganz häufig folgt daraus eine ganz große Enttäuschung. Denn wenn die Lücke gar nicht da war, kann man vielleicht einen Strafrahmen erhöhen oder man kann die Subsumptionsarbeit, wie Juristen sagen, ein bisschen leichter machen. Das ist auch aller Ehren wert, aber wenn etwas vorher strafbar war und das Strafrecht hatte nicht die Kraft, den gesellschaftlichen Missstand zu beseitigen, dann Es ist ganz häufig auch so, dass auch eine Strafschärfung das nicht ändert. Das ist ein uraltes Ergebnis der Forschung, die sich immer wieder bestätigt. Also zu glauben, dass man sozusagen mit der Erhöhung von Strafen gesellschaftliche Missstände beseitigen kann, da wird man immer wieder Frust auslösen. Und das ist so meine ganz große Sorge, dass da jetzt Erwartungshaltungen geweckt werden an das Strafrecht, die das Strafrecht alleine jedenfalls gar nicht erfüllen kann. Und mit der Nebenwirkung, dass man dann unter dem Druck, unter den man sich selber und die Öffentlichkeit setzt, dann mitunter Strafnormen produziert, die handwerklich so unscharf ausgestaltet sind, dass sie ganz viel Verunsicherung auslösen. Also ich meine, ich will jetzt nicht noch länger monologisieren, wir werden im Laufe des Gesprächs möglicherweise noch reingehen können, aber da gibt es ganz viele Beispiele dafür, dass in so einer erhitzten Debatte die Erwartungshaltung immer größer wird, dann wird schnell irgendein neuer Straftatbestand kreiert und dann merkt man ein, zwei, drei Jahre später, nachdem der in Kraft getreten ist, dass der in der Wirklichkeit der Strafverfolgung der Staatsanwaltschaften, weil er so entgrenzt ist, unklar ist, zu einer unglaublichen Welle an Ermittlungsverfahren führt, auch bei Fällen, wo man sich die Frage stellt, was hat das mit dem strafrechtlichen Umwelturteil zu tun? Und man legt dadurch teilweise Strafverfolgung sogar lahm, sodass am Ende die Strafjustiz eher geschwächt als gestärkt wird. Und das ist die große Gefahr, da muss man sehr genau darauf achten, dass das nicht passiert.
In der Süddeutschen habe ich vor kurzem mit gewissem Erstaunen gelesen, dass dort von Spanien berichtet wurde. Und dann, der Fall hat ja auch einen Bezug nach Spanien, hieß es, Spanien habe das fortschrittlichste Strafrecht zum Schutz von Frauen gegen sexualisierte Gewalt. Und mit dem fortschrittlichsten war gemeint das schärfste. Mhm. Da habe ich kurz gestutzt und gedacht, Mensch, wo sind wir denn jetzt eigentlich, dass ein linksliberales Blatt Fortschritt am Strafrecht misst?
Ja, das ist eine ganz interessante Beobachtung. Das ist mir auch aufgefallen. Also traditionell war es ja eigentlich immer so, dass Mitte rechts bis rechts gesagt hat, wir sind diejenigen, die mit dem Strafrecht agieren wollen. Das war das klassische Lager, das gesagt hat, schneller, höher, weiter bei den Strafnormen. Und in der Tat, Mitte links, linksliberale Journalisten, Organisationen haben eigentlich immer auf diese Erkenntnis, die das, sag mal, die aufgeklärte Strafrechtswissenschaft so ab Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich durchgehend formuliert hat, dass man eben nicht glauben soll, dass man jeden gesellschaftlichen Missstand mit dem Strafrecht lösen kann und auch die höheren Strafen, das zeigt die empirische Forschung, die Kriminologie, ja nicht zu einer Verhaltensänderung führen. Was zu einer Verhaltensänderung führt, ist, wenn die Aufklärungsquoten steigen. Und da haben häufig die Straftatbestände keinen Einfluss drauf. Da hat die Frage darauf Einfluss, wie sind die Strafverfolgungsbehörden ausgestattet und welche Lasten legt man denen eigentlich auf die Schultern, in wie viel tausend Fällen sie eigentlich da ermitteln sollen oder ob sie sich wirklich auf klar abgegrenzte Dinge konzentrieren können, wo sie dann eben auch nur Aufklärungsquote haben. So, und das finde ich auch, das hat so ein bisschen gewechselt. Wir haben ja mitunter die kuriose Situation, dass in den letzten Jahren die Großzahl der neuen Straftatbestände, der Tatbestandserweiterung, auch der Strafschärfungsvorschriften, die kommen alle sozusagen im Zuge auch des Rechts, der Digitalisierung häufig eher aus dem Mitte-Links-Spektrum und kurioserweise Mitte-Rechts teilweise bis in die AfD hinein gerieren sich dann Leute als die Verteidiger klassischer strafrechtlicher Auffassung und das wirkt auf mich tatsächlich kurios. Das ist jedenfalls so mein Eindruck. Mhm.
Nicht, zumal es gab ja mal eine umfassende Liberalisierung des Strafrechts in den 1970er Jahren, wo Dinge dann geändert wurden, dass die Zuchthausstrafe abgeschafft wurde und vieles, vieles andere mehr.
Ja, das Jugendstrafrecht wurde auch modernisiert. Da war Ich sag mal, das ist ja ein Kind der Weimarer Republik. Das galt sozusagen als aufgeklärter Fortschritt. Und das war eine Ikone, immer im Mitte-Links-Bereich, dass man gesagt hat, das Strafrecht man wirklich nur dort anwendet, wo es sein muss und wo es auch wirklich wirksam ist. Und bei, das war eben die Idee beim Jugendstrafrecht, wenn wir da Menschen sehen, die in einer Phase sind, wo sie noch erreichbar sind, wo man sie auf einen vernünftigen Weg zu bringen kann, da setzen wir stärker den Schwerpunkt auf den pädagogischen Effekt. Das war eben genau dieses traditionelle Denken, was ich vorhin meinte, dass da jetzt im Moment sich die Verhältnisse so ein bisschen umgekehrt haben. Im Moment hört man sehr viele Vorschläge für härteres und mehr Strafrecht, insbesondere im Bereich der Meinungsdelikte, im Bereich digitales Strafrecht und so weiter, aus dem Mitte-Links-Bereich, was kurios ist.
Was man dann auch immer wieder hört als Argument dafür, dass doch Strafgesetze verschärft oder Strafnormen neu geschaffen werden, ist die Formulierung, die du mit Sicherheit auch kennst, man müsse ein Zeichen setzen.
Ja, also die kenne ich und offen gestanden, ich hatte ja in meiner Amtszeit dann damit zu tun, die schlimmen Folgen, die sowas auslösen kann, zu beseitigen. Also ich bringe mal so ein Beispiel, das ist sicherlich eines der schlimmsten Beispiele. Wir haben eine Gruppe von Delikten rund um den sexuellen Missbrauch von Kindern, der sicherlich mit zu den schlimmsten Dingen gehört, die wir uns vorstellen können. Und das ist natürlich unter Strafe gestellt. Auch die Missbrauchsdarstellung und ihre Verbreitung ist unter Strafe gestellt. Und da gab es vor der Bundestagswahl 2021 schlimme Vorfälle, die dann zu einem Wettlauf zwischen CDU und SPD geführt haben. Wer hat eigentlich die weitreichendsten Ideen, um die Strafvorschriften dort zu verschärfen? Das führte dann dazu, dass die sogenannte Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen zum Verbrechen hochgestuft wurde. Und das ist so ein, ist auch ganz stark begründet worden mit, wir wollen ein Zeichen setzen, für wie abscheuungswürdig wir diese Dinge halten. Und den letzten Teil würde ich auch unterschreiben. Das ist unfassbar verabscheuungswürdig. Aber das hat dann dazu geführt, dass man mit so einer kommunikativen Logik sich an das Strafrecht gewandt hat. Und was dann passiert ist, war, dass die Staatsanwaltschaften und auch die Gerichte in der Praxis mit diesem Straftatbestand sich gezwungen sahen, Fälle zur Verurteilung zu bringen, wo alle, die sich damit beschäftigt haben, der festen Überzeugung waren, das kann nicht gemeint gewesen sein. Also die klassischen Fälle waren die Eltern-WhatsApp-Gruppen, wo dann wo die Eltern aus einer Klasse sich organisieren und dann findet irgendwie eine Mutter auf dem Handy ihres Kindes solche schlimmen Darstellungen, stellt die dann da rein und schaut, guckt mal, was ich gefunden habe, guckt mal, ob eure Kinder das auch auf dem Handy haben. Also da ist überhaupt keine Absicht, was Schlimmes zu tun, sondern man will ja der Verbreitung eigentlich entgegenwirken. Das hat aber den Tatbestand, der bewusst weit gefasst war, erfüllt. Und dadurch, dass die Sache zum Verbrechen hochgestuft war, hatte die Staatsanwaltschaft auch keine Chance zu sagen, okay, das ist kein strafwürdiges Verhalten, wir stellen das ein. Und auch das Gericht hatte diese Möglichkeit nicht. Man musste diese Leute verurteilen. Oder neben den Eltern waren es auch immer mal wieder Lehrer, die sowas gefunden haben und das Material dann nicht sofort an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben haben. Die haben vielleicht mal eine Nacht drüber schlafen wollen, weil ihnen das noch keiner erklärt hat, dass sie das unverzüglich machen müssen, weil sie sich sonst selber strafbar machen.
Und es waren, glaube ich, zu einem Großteil waren das auch Minderjährige, die dann in die Strafverfahren kriegten.
Es war eine enorme Zahl. Das hat natürlich auch wahnsinnig viel Strafverfolgungsressourcen gebunden. Und ich hatte teilweise selber ganz berührende Gespräche, wo mir Richter geschildert haben, Herr Buschmann, ich muss Leute verurteilen, von denen ich weiß, dass sie zu keiner Sekunde irgendwas Böses wollen. Im Gegenteil, die sich Gedanken gemacht haben, was kann man tun, um das zu verbreiten, die ihr eigenes Verhalten so ausgerichtet haben, dass sie etwas tun wollten gegen diese Verbreitung dieser schlimmen Inhalte. Und die muss ich jetzt verurteilen, teilweise bei Lehrern sogar mit der Gefahr, dass sie ihren Beruf verlieren als Beamte. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das müssen wir reparieren. Da haben mich dann alle gewarnt, weiß ich noch, auch in meiner eigenen Regierung. Wenn du das anfasst, dann wirst du öffentlich hingerichtet, war auch ein bisschen so. Aber ich habe gesagt, das ist ein Zustand, der darf nicht passieren. Was will ich damit sagen? Ich will niemanden vorwerfen, der von schlimmen Straftaten liest und dann innerlich das Gefühl hat, da muss man was gegen tun und da muss man härter gegen vorgehen, dass man dann erstmal so diesen Impuls hat. Das ist, glaube ich, ganz menschlich. Aber wenn man dann mit so einer symbolischen Logik, wir müssen ein Zeichen setzen, in dieses komplexe System des Strafrechts eingreift, ohne sich zu überlegen, was kommt dann technisch in der Wirklichkeit der Strafverfolgung dabei raus, dann kann man wirklich schlimme Fehler begehen und auch wirklich unschuldige Menschen in schwierige Situationen bringen. Nicht nur die unschuldigen Menschen, sondern sogar die Staatsanwälte und die Richter, die sagen, wir wissen eigentlich genau, diese Leute haben nichts verbrochen, aber nach dem Buchstaben des Gesetzes müssen wir jetzt gegen sie vorgehen. Und das kann nicht richtig sein. Das ist nicht rechtsstaatlich sinnvoll. Und das ist eben die große Gefahr, wenn man sagt, man möchte ein Zeichen setzen oder die vornehmere Funktion ist ja dann, oder die vornehmere Formulierung ist ja dann häufig die Appellfunktion des Strafrechts, die dann bemüht wird. Und da sollte man lieber dreimal vorher drüber nachdenken, als da einen Schnellschuss zu wagen. Das kann schlimme Folgen haben.
Eine Verschärfung, die es auch, glaube ich, ungefähr zur selben Zeit gab wie den Pornografie-Paragraphen, den du gerade genannt hast, ist der 188 StGB gewesen, nämlich die Vorschrift, die Beleidigung und andere Ehrdelikte dann zum Offizialdelikt gemacht hat, also wo dann die Taten nicht mehr nur auf Antrag verfolgt werden, wenn es sich um Politiker handelt. Eine Vorschrift, die derzeit zunehmend dann auch in die Kritik gerät, aufgrund von Fällen, die dann diskutiert werden, wir werden einen Fall nachher auch mal uns kurz anschauen, wo man dann sich schon ein bisschen fragt, ob man da übers Ziel hinausgeschossen ist. Wie siehst du denn das Thema, was ja, also meine Beobachtung ist die folgende, vor ungefähr 10 Jahren, wenn jemand gekommen ist, auch aus der Politik, gerade aus der Politik, und hat Beleidigungsanzeigen gestellt, dann konnte man ihm eigentlich immer sagen, kannst du vergessen. Weil die Verfahren wurden eigentlich immer eingestellt. Ja, mit allen möglichen Begründungen. Ja, das war nicht ernst gemeint. Was wohl auch etwas damit zu tun hatte, dass die Polizei und die Staatsanwaltschaften, wenn man sich da mal unterhalten hat, einem gesagt haben, naja, wenn wir uns die Mühe machen, das zur Anklage zu bringen, da kommt nichts bei raus. Dann bei den Gerichten. Mittlerweile hat sich das komplett gedreht. Also mittlerweile haben wir ja doch immer wieder jetzt Fälle, wo es dann so Hausdurchsuchungen gibt, weil jemand irgendwo auf einer Plattform irgendetwas gesagt hat. Was hast du da so für eine Sichtweise darauf? Vielleicht soll ich ergänzen, dass das ja begleitet wird davon, dass wir, ich habe mit Stefan Brink in der vorletzten Folge, mich unterhalten über einen etwas längeren Beitrag bei Netzpolitik von Ronen Steinke, der auch ein ganzes Buch geschrieben hat zum Thema Meinungsfreiheit und da auch thematisiert, dass die ja einfach überall zu machende Beobachtung, dass die Leute sagen, sie haben Sorge, noch ihre Meinung zu sagen. Thema Meinungsfreiheit, Thema dann auch Strafrecht 188, was hast du da für eine Sichtweise?
Also, das ist jetzt ein riesen Themenkomplex, ich versuche mal so ein bisschen abzuschichten. Also, diesen Paragraph 188, beziehungsweise, dass man so eine Art Sonderstrafrecht für Politiker schafft, das fand ich schon immer einen Fehler. Auch da will ich mich gar nicht erheben über die Leute, die das betrieben haben, deren Befund war, dass sozusagen das Klima in der Öffentlichkeit immer rauer wird. Und da hatte man eigentlich gar nicht in erster Linie die Bundesminister oder Leute auf der Bundesebene im Blick, sondern man hat sich Sorgen gemacht, insbesondere um Kommunalpolitiker, die das ja ehrenamtlich machen, für eine ganz kleine Kostenerstattung. Also muss man wirklich froh über jeden sein, der sich da einer Wahl stellt und wenn er gewählt wird, das dann auch macht. Das ist sehr zeitaufwendig und immer weniger Leute sind bereit, das zu machen. Und dann gab es eben die Analyse, dieses gesellschaftliche Problem, dass die Menschen immer rauer miteinander umgehen, dass das sogar dazu führt, dass Menschen nicht mehr bereit sind, sich auf der kommunalen Ebene zu engagieren. Da hat man dann geglaubt, diesen gesellschaftlichen Missstand, den lösen wir jetzt mit dem Strafrecht, indem wir so eine Norm einführen, die dann dazu führt, man muss nicht mal mehr gefragt werden als betroffener Politiker. Wir machen das zum Offizialdelikt. Die Staatsanwaltschaft muss immer dagegen vorgehen, Ermittlungen einleiten. Und da zeigen wir es mal diesen ungezogenen Leuten da draußen, die ehrenamtlich Engagierten so traktieren. Das war so die Logik. Ich will das wirklich gar nicht banalisieren. Da ist ja auch an dem Fund ist ja auch was dran. In Wahrheit hat es aber dazu geführt, dass die Öffentlichkeit nur umso aufgekratzter wurde, weil die Reaktion war, ich überspitze jetzt mal ein bisschen, die feinen Politiker machen sich jetzt ihr eigenes Sonderstrafrecht. Das hat ja nicht dazu geführt, dass das Ansehen der Leute oder der Politik gestiegen ist, sondern es war eine PR-Vorlage für Populisten, meistens von rechts, manchmal auch von links. Aber generell hat das ja sozusagen das Klima nicht beruhigt. Und das Zweite, was passiert ist, ich weiß gar nicht, ob es allein daran liegt, aber den Trend, den du schilderst, der ist mir auch aufgefallen, dass ein Gedanke so ein bisschen unter die Räder zu geraten scheint, nämlich auch wieder seit der Aufklärung haben wir uns eigentlich gerühmt, dass einer der größten Vorteile ist, wenn man öffentliche Angelegenheiten auch in der Öffentlichkeit diskutieren kann, wenn man Kritik üben kann, wenn man auch Kritik an den Mächtigen, in diesem Fall auch gewählten Politikern, üben kann und man auch über viele Jahrzehnte gesagt hat, dabei darf es dann auch mal ein bisschen kräftiger zugehen. Also wer sich so manchen Themenwagen im Rheinischen Karneval anschaut, da wird nicht feinsinnig agiert. Das sind zum Teil auch ganz schön zotige Dinge unter der Gürtellinie. Und da ist, glaube ich, teilweise bei einem Teil der Richterschaft, kann man nie so pauschal sagen, aber auch durch die Veränderung im Gesetz so eine Trendumkehr hat da stattgefunden, dass man jetzt sehr schnell bereit ist, auch in der Abwägung mit der Meinungsfreiheit zu sagen, nee, das Strafgesetz ist hier eindeutig, du hast irgendeinen Politiker beleidigt, ein Offizialdelikt, da müssen wir jetzt ermitteln. Da greifen wir dann auch zu Ermittlungsinstrumenten, machen Hausdurchsuchungen, suchen überhaupt jemanden auf, statt es einfach dann möglicherweise einzustellen. Und das ist der große Nachteil. Viele Politiker haben ja einen Großteil der Dinge, die ihnen früher vorgelegt worden sind, als Geschädigte, also das Offizialdelikt heißt ja einfach, die Staatsanwaltschaft muss das Opfer nicht fragen, willst du, dass wir das verfolgen? Haben ja die meisten Politiker gesagt, komm, lass gut sein, weil wir, glaube ich, eins auch mal akzeptieren müssen. Ich weiß, das ist jetzt ein ganz schwieriger Gedanke, aber man muss ihn einfach aussprechen, weil ich glaube, es ist die Wahrheit, das Strafrecht sagt ja nicht, du darfst per se keine bösen Dinge über Menschen sagen. Also denken darfst du sowieso alles. Sondern wenn man sich diese Beleidigungsnormen anschaut, dann steht da ja immer drin, du musst das irgendwie in der Öffentlichkeit machen. Also das Strafrecht akzeptiert eigentlich, dass wir Menschen manchmal den Drang haben, Dampf abzulassen. Und es sagt, wenn wir das im Freundeskreis machen, in der Familie, zu Hause im Wohnzimmer, nein, das geht auch niemandem was an, sondern erst wenn du einen Menschen in seiner Ehre, in der Öffentlichkeit, in der Sozialsphäre kränkst, dann wird es eine Frage des Strafrechts. Und worauf wir, glaube ich, noch keine richtige Antwort gefunden haben, ist so eine Konfusion, dass es, ich glaube, auch in der Corona-Pandemie, wo ja viele Menschen zu Hause eingeschlossen waren, ihre Freundeskreise waren nicht erreichbar, irgendwann angefangen haben, das Internet für ihren persönlichen Freundeskreis zu halten. Und alles, was man sonst vielleicht nur am Stammtisch gesagt hätte, und offen gestanden, vieles, was heute im Netz steht, das ist ja kein neues Phänomen. Das haben die Leute früher am Stammtisch gesagt. Da haben dann die Freunde gesagt, komm, rech dich mal ab. Oder das war am nächsten Tag vergessen, war auch nicht dokumentiert. Deshalb hat sich auch keiner darum gekümmert. Aber dadurch, dass die Leute jetzt glauben, das Internet sei ihr Stammtisch und sie könnten dort reden wie im Freundeskreis, in Wahrheit aber es sozusagen in die Sozialsphäre rausgeben und es damit zu einem dann eben auch strafrechtlich mitunter relevanten Vorgang machen, da haben wir noch so keine richtige Antwort drauf gefunden, weil nicht jeder, der mal Dampf ablässt, will wirklich einen großen Schaden anrichten. Er tut es dann trotzdem, deshalb ist das Verhalten auch relevant mitunter. Aber wir müssen eigentlich dazu kommen, dass die Menschen sagen, wenn du Dampf ablassen willst, ist das Internet wirklich das schlechteste Medium dafür. Such dir ein paar Freunde, ja, Familie, geh raus in einem Stammtisch und da kannst du dann auch mal über alle, die dir auf die Nerven gehen, herziehen. Das interessiert dann auch das Strafrecht nicht, da kannst du Dampf ablassen. Aber es ist wirklich meine Empfehlung, das Internet ist der falsche Ort dafür, weil es eben dann unkontrollierbar ist. Und das merken wir aber im Moment, dass ganz viel von diesem Fallmaterial dann bei den Gerichten landet. Und wenn wir dann sehen, dass es immer wieder natürlich auch ganz schlimme Konstellationen gibt, denken wir an die österreichische Ärztin, die irgendwann Selbstmord begangen hat, weil sie so häufig angegriffen wurde, dann fällt es natürlich auch schwer zu sagen, komm, schwamm drüber, wenn man feststellt, dass da Menschen wirklich auch nicht nur seelisch verletzt werden, teilweise in Suizid getrieben werden. Und deshalb kann man jetzt gar nicht sagen, das ist alles Quatsch. Aber ich sag mal, wenn ich einen Wunsch an die Gesellschaft äußern dürfte, ist Leute Dampf ablassen, sich über Leute aufregen, über Politiker auch mal richtig zünftig herzuziehen, das hat es immer gegeben. Und das ist auch in Ordnung, wenn es im privaten Freundeskreis macht, ja, haltet es aus dem Internet raus. Was aber immer erlaubt sein muss, ist natürlich Kritik. Das macht unsere Demokratie aus. Man muss natürlich in der Lage sein, zu sagen, ein Minister hat keine Ahnung oder ich würde das alles besser machen oder wo kommt der denn her? Also das muss schon erlaubt sein. Aber wenn es so wirklich unter die Gürtellinie geht, dann kann man das auch machen. Aber bitte zu Hause am Stammtisch oder sonst wo, wo es nicht dokumentiert wird.
Ich habe manchmal den Eindruck, oder schon seit langem den Eindruck, dass man sich irgendwie heutzutage, also gesellschaftlich, so daran gewöhnt hat, dass wir unsere Meinung frei sagen können, dass man die Meinungsfreiheit gar nicht mehr wertschätzt. Sondern dass man eigentlich, dass wir eigentlich in den allen Diskussionen, die wir um nur Chiffre, Hass und Hetze haben, dass wir da eigentlich immer das nur noch als Gefahr sehen, dass also wir über die sozialen Medien und Verwandtes uns äußern können, aber dass wir gar nicht mehr den Wert eigentlich auch sehen, der da drin liegt.
Ja, ich glaube, was man einfach aussprechen muss, die Meinungsfreiheit ist ja auf Konflikt angelegt. Also die Meinungsfreiheit soll im Zweifelsfall auch zu Äußerungen führen, die anderen nicht gefallen. Und das, glaube ich, da hat sich so ein bisschen ein Paradigma in der Gesellschaft geändert. Also die Konflikttoleranz ist geringer geworden, weil man häufiger meint, der eine andere Meinung hat, ist entweder intellektuell unterlegen, den müsste man ein bisschen beschulen, damit er dann auf das Niveau heraufsteigt, aus dem ich mich angeblich schon befinde. Oder man ist sehr schnell bereit, Meinungen in dem Bereich des Unvertretbaren abzudrängen. Und das ist ganz gefährlich. Ich bin ja persönlich ein großer Fan von John Stuart Mill und der hat einen ganz sozusagen für die ganze westliche Kultur prägendes Werk über die Meinungsfreiheit geschrieben, On Liberty. Und da geht es ganz zentral um die Meinungsfreiheit. Und da sagt er, es ist ganz wichtig, dass jeder erstmal alles öffentlich sagen kann, sogar dann, wenn es einem, sagen wir mal, einer gegenwärtigen Mehrheitsmeinung als nach geradezu absurd vorkommt, weil wir eben in der Geschichte gesehen haben, dass das, was zu einem bestimmten Zeitpunkt herrschende Meinung ist, manchmal nur wenige Jahre später sich einfach als etwas Absurdes herausstellt. Um mal so ein anschauliches Beispiel zu bringen, also im 19. Jahrhundert gab es noch Ärzte, die hielten es für absurd, sich die Hände zu waschen oder Werkzeuge zu sterilisieren, wenn sie beispielsweise Geburtshilfe betrieben haben, da sind wahnsinnig viele Menschen gestorben. Und als die Entdeckung aufkam, dass möglicherweise eben durch diesen Mangel an Hygiene Menschen sterben, da hat eine gesamte Ärztegeneration gesagt, das sei absurd. Ja, also der Mann, der das als erstes artikuliert hat, der wurde als Spinner tituliert. Und heute würden wir es genau umgekehrt sehen. Der Mann wird sozusagen als wissenschaftlicher Held verehrt und die Ärzte von damals betrachten wir als die Spinner. Wir können nicht immer vorher wissen, ob eine These, die uns absurd vorkommt, in 10 oder in 20 oder 30 Jahren vielleicht sogar mal herrschende Meinung ist, weil neue Argumente auftauchen. Deshalb muss jeder erstmal alles sagen können, was er will in der Sache. Das heißt ja nicht, dass man jemanden beleidigen muss, aber jeder muss erstmal jede These vertreten können. Und wenn man dann der Meinung ist, dass etwas absurd ist, doch wunderbar, dann soll man seine Argumente vortragen, warum er nicht recht hat. Und dann, wenn der andere sich nicht verteidigen kann oder keine Argumente hat, dann kann sich das Publikum ja eine Meinung bilden. Und das geht uns verloren, wenn wir so auf diesem Trip sind. Meinungsfreiheit ist im Prinzip gut, aber nur dann, wenn sich keiner über eine Aussage ärgert oder es keinen sozusagen Gegenimpuls auslösen kann, dann ist das keine Meinungsfreiheit mehr, dann ist das weg, weil es ist, wie gesagt, auf Konflikt angelegt. Und das ist gefährlich, weil ja dieser öffentliche Diskurs in der Sache ja häufig auch dazu führt, dass wir das neues Wissen zutage befördert wird. Wir Menschen sind ja so ein bisschen, wir mögen ja Sport, wir mögen Wettbewerb. Und manche motiviert ja die öffentliche Debatte, erst nochmal drüber nachzudenken, Mensch, der andere hatte da so ein gutes Argument, aber irgendwie bin ich davon überzeugt, dass der recht hat. Ich denke jetzt nochmal nach und plötzlich fällt der Groschen und man hat ein neues Argument. Also das ist ja auch, das kennt man ja auch aus der akademischen Debatte, die ist ja manchmal eben auch nicht nur vom Hunger nach Wahrheit, sondern auch vom Ehrgeiz getrieben. Und das ist auch gar nicht schlimm. Und das alles, da hat John Stuart Mill hingewiesen, hat sogar einen, ich finde, ganz interessanten Gedanken, hat gesagt, du sollst den anderen nicht einfach nur verrücktes Zeug sagen lassen, sondern wenn du was Falsches hörst, dann ist es eben auch deine Pflicht, auch aufzuklären und zu sagen, nee, ich bin anderer Meinung aus folgenden Argumenten, um dem anderen auch die Chance zu geben, dazu zu lernen. Und wenn wir das alles nicht mehr machen, sondern wenn wir so nebeneinander herleben und sagen, jeder, der so eine gefühlte Harmonie oder so einen gefühlten Konsens auch nur ansatzweise stört, der sei so ein Konsensstörer, den müsse man irgendwie am besten aussortieren, dann schläft so eine Gesellschaft ein und wird auch unfähig, ihre Probleme zu lösen. Das ist ja, ich meine, das ist ja mit Händen zu greifen.
Es gibt ja auch dann so die Gegenauffassung zu dem, was du gerade gesagt hast, die einem immer mal wieder über den Weg läuft, wo es dann heißt, also man müsse jetzt, ich sag mal, die etwas überspitzt, die guten Menschen doch schützen, die sich dann gar nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen in den sozialen Medien, aus Sorge, dass sie dann irgendwie mit Hass und Hetze überzogen werden. Kennst du das? Also ja. Das sei sozusagen, also deren, es gehe um deren Meinungsfreiheit.
Ja, und auch da ist ja was dran. Also ich bilde mal wieder den einfacheren Fall, so wie ich die Universität noch erlebt habe. Es gibt Leute, die sagen, das gibt es heute so auch nicht mehr. Also ich bin als Student immer zum sachlichen Streit ermutigt worden. Ja, und in den Seminaren, in denen ich gesessen habe, da waren häufig Professoren, wenn jemand, sagen wir mal, eine etwas abseitige These geäußert hat, die dann immer darauf geachtet haben, dass die anderen nicht irgendwie abfällig reagiert haben, sondern gesagt haben, ja, dann erklären Sie doch mal, warum der Kollege oder die Kollegin denn nicht recht hat oder so. Also man ist ermutigt worden, mit Argumenten zu streiten. Und wenn aber jemand ehrenrührig geworden ist oder versucht hat, einfach nur mit Lautstärke oder mit Aggressivität die Debatte kaputt zu machen, dann gab es schon eine Reaktion. Die war dann nicht die, dass man jemanden in einen Karzer gesteckt hat oder so, sondern man hat dann appelliert, dass das der falsche Stil ist. Und wer im falschen Stil argumentiert, der überzeugt dann eben auch nicht. Und natürlich ist es so, dass auch eine gute öffentliche Debatte darunter leidet, wenn nur gebrüllt wird und wenn nur vornehm gesprochen ad hominem Argumente, also der persönliche Angriff auf den Menschen geäußert werden. Das macht eine Debatte schwach. Nur die Frage ist, ob das Strafrecht da das richtige Instrument ist. Also man hat ja auch die Möglichkeit, in den sozialen Medien dann schlichtweg Leute, die einen einfach persönlich angreifen, zu blocken. Oder man hat die Möglichkeit, wenn man eine Debatte führen will, zu sagen, ich will das jetzt nur im Kreis meiner direkten Kontakte führen. Dann würde ich sagen, ist der erste Zugang, wenn man so den Eindruck hat, wenn ich das jetzt in die gesamte Welt hinausblase, dass ich da mit einem Shitstorm überzogen werde, kann ich es ja auch erstmal in meinem sozusagen persönlichen Kreis verproben oder testen. Aber trotzdem muss ich sagen, Beleidigung hat auch im Netz nicht zu suchen. Natürlich ist irgendwann die Grenze überschritten, wo ich dann auch sagen muss, und das muss ich mir nicht mehr bieten lassen, nur man darf nicht zu früh diesen Punkt erreichen. Nicht jede zotige Bemerkung, nicht jede Bemerkung, die man als unsachlich empfindet, nicht jede Bemerkung, wo man so das Gefühl der Kränkung empfindet, ist sofort oder sollte sofort auch strafrechtlich relevant sein. Weil man muss ja immer sagen, das Strafrecht hat ja folgende Wirkung, erst recht, wenn es um Offizialdelikte sich handelt. Ich meine, wir haben diese Fälle gesehen mit Rainer Zittelmann, Norbert Bolz und so weiter. Das sind natürlich Persönlichkeiten, die auch gerne spitze und steile Thesen vertreten, weil sie sagen, nur so kriege ich eine Debatte in Gang gesetzt. Aber die verpacken das vielleicht noch. Aber man stelle sich jetzt mal vor, jemandem passiert das, dass die Staatsanwaltschaft oder dass die Polizei an der Tür klingelt, weil man etwas gesagt hat, dann, das tut man dann doch, also im Normalfall nie wieder, weil man sagt, den Ärger will ich nicht mehr. Und deshalb ist Strafrecht ein ganz gefährliches Instrument, weil es häufig, insbesondere im Bereich der Meinungsfreiheit, eben Debatten präventiv ersticken kann. Also die kommen erst gar nicht auf, weil die Leute sich sagen, ach komm, wenn du dich an der öffentlichen Debatte beteiligst, da hast du nur Ärger, da kommt komische Rückmeldungen, und wenn du Pech hast, steht auch noch die Polizei vor der Tür. Dass das nicht immer so ist, ist dann gar nicht entscheidend, sondern wenn dieser Gedanke sich verbreitet, dass wenn du dir unsicher bist, du dich in ein Terrain begeben könntest, dass du Ärger mit dem Staat bekommst, so sagen viele, komm, den Stress will ich mir nicht antun. Und das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen eigentlich in der Demokratie, dass möglichst viele Leute sagen, nee, ich gebe jetzt auch mal meinen Senf dazu. Und zwar auch, wenn ich kein Fachmann oder keine Fachfrau bin, sondern ich sage jetzt einfach mal, was mein Bauch mir sagt. Dass man dabei nicht Menschen persönlich angreifen soll. Das ist schon richtig, und dass man auch die Grenzen der Beleidigung nicht überschreiten soll. Aber es muss einen öffentlichen Raum geben, in dem auch ein bisschen zotig und zünftig, es muss auch ein bisschen knallen und stinken können. Ich meine, ich kann nur noch mal den Hinweis geben, man gucke sich mal den rheinischen Karneval und diese Mottowagen an, oder man schaue sich mal parlamentarische Debatten der 50er, 60er und 70er Jahre an, wie es da auch herging. Da darf man auch nicht zu empfindlich sein und zu schnell die Sensitivität des Strafrechts bemühen.
Jetzt hast du ja schon auch gesagt vorhin, Meinungsfreiheit ist immer, die Meinungsfreiheit brauchen immer die, die in der Minderheit sind. Die Mehrheit braucht keine Meinungsfreiheit, weil sie ist Mehrheit. Das ist immer schon Minderheitsschutz.
So ist das mit Grundrechten.
Und deswegen ist das auch meines Erachtens völlig verkehrt argumentiert, wenn das heißt, also dass Menschen davor geschützt werden müssen, Meinungen, die sie für anstößig halten oder Ähnliches, ausgesetzt zu sein in den sozialen Medien. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man das, was schon relativ frühzeitig Schlink, also Werner Schlink, mal als Verengung des Meinungskorridors bezeichnet hat, dass es so vieles gibt, oder dass es mehr, sicherlich heute mehr gibt, was man als anstößig und als tabu bezeichnet, was man nicht sagen darf und nicht sagen soll, als das vielleicht mal in früheren Zeiten der Fall gewesen ist. Das ist ja auch ein Stück, ein Teil der Diskussion, wenn wir über Meinungsfreiheit, den Zustand der Meinungsfreiheit diskutieren, dass es doch da vieles gibt, was man nicht hören möchte.
Ja, und Nico, das Interessante ist, auch da hat sich im politischen Spektrum ja was umgedreht. Ja. Also die 68er, die von links kamen, die haben ja gerade durch provozierende Kommunikation den Raum des Sagbaren, wie man so gerne formuliert, weiten wollen. Und da war es eigentlich eher Mitte rechts bis rechts, die gesagt haben, um Gottes Willen, das darf man alles nicht. Und diesen Hallodries muss man es jetzt mal zeigen. Mittlerweile hat sich das ja umgedreht. Und auch das ist eine ganz bemerkenswerte Änderung. Also Veränderung, nicht nur, dass es sozusagen eine schwindende Toleranz gibt, bestimmte Meinungen zu ertragen, sondern dass die Richtung, aus denen sozusagen die rechtlich getriebene Einengung vorangetrieben wird, hat sich auch komplett geändert. Das ist tatsächlich kurios und natürlich auch gefährlich. Trotzdem, wie immer, wir sind ja Juristen, wir lieben das Differenzieren. Es gibt natürlich bestimmte Dinge, die waren früher inakzeptabel und sind es heute auch. Und man muss aufpassen, dass man sich nicht vor den falschen Karren spannen lässt. Also wer jetzt sagt, im Zuge der Meinungsfreiheit müssen wir jetzt noch mal darüber nachdenken, ob man nicht mal wieder ein bisschen unbefangener antisemitisch hetzen dürfte oder Rassenhass verbreiten könnte oder in den USA sei es doch auch kein Problem, mit Hakenkreuzen und so weiter durch die Gegend zu laufen. Und das sei doch auch eine Form von Meinungsfreiheit. In den USA wird das tatsächlich so betrachtet. Da, glaube ich, lässt man sich vor den falschen Karren spannen. Darum sollte es nicht gehen, sondern es muss eher darum gehen, dass wir in der Sache, beispielsweise bei der Reform der sozialen Sicherungssysteme, bei der Frage, was ist die richtige Einwanderungspolitik, bei der Frage, wie retten wir die Staatsfinanzen, wie bringen wir die Wirtschaft in Fahrt und so weiter, erstmal bereit sein muss, sich jedes Konzept anzuhören. Da kann man ja der Meinung sein, dass man welche absurd findet, dann kann man sagen, warum man das absurd findet. Aber sofort zu sagen, ich nenne jetzt mal so eine Chiffre, das ist eine menschenverachtende Vorstellung und man dürfe gar nicht darüber nachdenken, dass Menschen vielleicht auch mal länger arbeiten. Ich kann ja dafür oder dagegen sein, aber natürlich muss es solche Vorschläge geben. Die gibt's ja auch, Gott sei Dank. Aber was ich tatsächlich beobachte, dass sehr schnell mit sehr brutalen Blankettbegriffen wie menschenverachtend, wie radikal oder sonst was um sich geworfen wird. Natürlich mit der Absicht, diese so geäußerten Meinungen in ein Körbchen einzuordnen, wo drauf steht, das darf man eigentlich nicht sagen. Das wollen wir nicht hören. Und das ist natürlich schlecht, wenn man in einer solchen Lage ist wie unser Land, das ein tolles Land ist, ein starkes Land ist, aber natürlich in all diesen Bereichen, die ich vorhin gesagt habe, objektive Probleme hat, was auch im gesamten politischen Spektrum anerkannt ist. Ja, wir haben vorhin im Vorgespräch drüber geredet. Vor kurzer Zeit hat Lars Klingbeil eine große Reformrede gehalten. Die hat er ja nicht gehalten, weil er der Meinung ist, alles ist gut, sondern es gibt richtig viel zu tun. Und meine Lebenserfahrung ist, solche Situationen besteht man nur dann, wenn man ein Klima schafft, wo erstmal ganz viele Vorschläge gesammelt werden können. Und da ist es nach geradezu intellektuell tödlich, ein Meinungsklima zu haben, wo die Leute erst dreimal überlegen, ob sie einen Vorschlag machen. Und das ist ja auch die höhere Weisheit hinter, du hast es vorhin gesagt, Meinungsfreiheit, der Schutz der Opposition in der Demokratie. Man könnte ganz viele Institutionen unseres Verfassungslebens jetzt auch aufzählen, die alle diesem Zweck dienen, dass erstmal alles an Argumenten, Lösungskonzepten auf den Tisch gelegt werden kann und dann im politischen Prozess, in der öffentlichen Debatte, man dann Dinge mit Argumenten aussortiert, aber nicht schon von vornherein sagt, nee, in die Richtung, da sind wir gar nicht bereit, drüber nachzudenken. Das ist immer, glaube ich, schlecht. In der Wissenschaft ist auch für Anwälten nicht anzuraten, mit Scheuklappen die Interessen des Mandanten wahrzunehmen. Und ist auch in der Politik falsch und auch in der öffentlichen Debatte.
Wir wollen mal einen kurzen Blick werfen in zwei OLG-Entscheidungen. Strafrechtsverfahren, in dem es letztlich auch um die Abwägung von Meinungsfreiheit und Äußerungen dort geht. Der eine Fall, ja, der spielt in deiner Ruhrgebietsheimat, in Hattingen. Das ist, wo liegt Hattingen?
Hattingen, das ist so im Süden des Ruhrgebiets, allerdings da in der Nähe, nicht genau da, aber da in der Nähe wurden tatsächlich die ersten Steinkohlebrocken gefunden. Das heißt, es ist zwar heute nicht so das Herz des Ruhrgebiets, aber der historische Ursprung, könnte man sagen.
In Hattingen gab es einen Bürger, der verurteilt wurde vom Amtsgericht Hattingen im Jahre 2024 zu einer nicht ganz geringen Geldstrafe von 50 Tagessätzen wegen Beleidigung einer Person des politischen Lebens. Das ist der 188, über den wir gesprochen haben, weil er auf dem Profil eines grünen Landtagsabgeordneten bei Facebook den Kommentar dort hinterlassen hatte, geputzen mit einem anschließenden Smiley-Emoji. Das ist vom Amtsgericht Hattingen für ausreichend erachtet worden für eine Verurteilung und dann auch vom Landgericht Essen, also eine Instanz darüber, so gehalten worden. Was geht dir durch den Kopf, wenn du so etwas siehst?
Ja, also wie immer, wir wollen versuchen, fair zu sein. Natürlich wollte der Kommentator zum Ausdruck bringen, du kannst ja gar nichts, also wollte ihn schon herabwürdigen. Nur, das finde ich, ist für eine Person des öffentlichen Lebens, wir reden ja auch nicht über einen Kommunalpolitiker, wir reden über einen Landtagsabgeordneten, das sind Berufspolitiker, die sich das auch ausgesucht haben, sich in so eine Arena zu begeben, in der es auch mal hoch hergeht, dass einem da einer mal, sagen wir mal, entgegenhält, alles, was du machst, ist Quatsch und du kannst ja gar nichts und du solltest am besten was anders machen. Das, glaube ich, wäre nach meiner Einschätzung jetzt keine besonders elegante, auch keine Kommentierung, die ich wählen würde. Aber das ist natürlich etwas, was ein Bürger zum Ausdruck bringen muss. Vor allen Dingen, wir müssen ja eins sehen. Ich bin ja selber Liberaler, kein Linker, aber das ist ja fast schon eine Klassenthematik. Nicht jeder Mensch hat eine Bildungsbiografie hinter sich, wo er trainiert wurde, seine Meinung mit sehr wohlgesetzten Worten präzise zum Ausdruck zu bringen. Und ich finde, wenn man nicht gezielt Menschen, die eben sehr praktischen Beruf nachgehen, aussortieren will, dann muss man die Toleranz haben, dass Leute auch mal emotionaler reagieren und ihre Meinung so zum Ausdruck bringen, dass sie mit jemandem nicht einverstanden sind. Und ob man hier schon sagen kann, dass jemand in der persönlichen Ehre so gekränkt ist, dass hier das Strafrecht einschlägig ist, da hat man mit guten Gründen Fragezeichen hintermachen können und das OLG hat es ja dann auch getan.
Genau, das OLG hat die Entscheidung dann aufgehoben, aber halt in dritter Instanz. Ja. Ja, und wir haben mit Stefan Brink habe ich ja einmal über diesen Pinocchio-Fall gesprochen. Da hat jemand den Bundeskanzler mit Pinocchio in Verbindung gebracht und ein Ermittlungsverfahren bekommen. Und dann haben ganz viele, das ist dann eingestellt worden, nachdem es mediale Berichterstattung darüber gab, dann haben ganz viele gesagt, ach ja, ist ja eingestellt worden, ist ja gar nichts passiert, nicht? Aber natürlich hat der Rentner, und das wird hier auch so sein, also das ist dem natürlich eine Lehre fürs Leben, nicht? Ein solches Strafverfahren, auch wenn dann am Ende, also hier haben wir drei Instanzen, also auch wenn das dann sozusagen wenn wir Juristen sagen, ja, ist doch alles gut am Ende, nicht? Hat das natürlich einen ganz stark einschüchternden Effekt. Und das war also hier offensichtlich auch, also in der Entscheidung des OLG heißt es, dass das wohl mal ganz irgendeinen Hintergrund hat, der einen vermuten lässt, dass da auch irgendwo die AfD mit im Spiel gewesen ist bei der Geschichte hier. Und dann denke ich doch immer, also das ist doch Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, also der Radikalen, die dann sagen, man darf in diesem Land nichts mehr sagen, wenn solche Strafverfahren geführt werden.
Also bei beiden Punkten gebe ich dir recht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal an meine Mutter denke, wenn die auch nur ein Schreiben von der Staatsanwaltschaft bekommen würde, die wäre so aufgeregt, die könnte drei Nächte vermutlich nicht schlafen. Und wenn man dann zum Amtsgericht gehen muss, unterliegt, zum Landgericht kommt, unterliegt und dann auch noch beim OLG um Gottes Willen erscheinen muss. Das ist natürlich eine Belastung, die, sagen wir, einen Sanktionseffekt hat, unabhängig von dem, was am Ende rauskommt, weil man hat sich sehr viel Scherereien eingebrockt. So. Und das ist natürlich in den Fällen, die ich vorhin beschrieben habe, Zittelmann, Bolt, am Ende korrigiert die Justiz schon die Fehler. Ich meine, das ist eine Stärke. Trotzdem, die Leute hatten die Scherereien und fragen sich, haben die Polizisten und die Staatsanwälte eigentlich nichts Besseres zu tun in einem Land, wo wir ja zum Beispiel einen Anstieg von Gewaltkriminalität haben und wo dann jeder Bürger auch sagen würde, kümmert euch mal lieber darum. Also sowas, das ist schon so. Das hat einen präventiv einschüchternden Effekt, weil die Leute sagen, selbst wenn ich am Ende Recht bekomme, ich will die Scherei erst gar nicht haben, da erscheinen zu müssen, mir einen Anwalt nehmen zu müssen, da erzählen zu müssen, wie das war, was ich mir dabei gedacht habe. Das ist einem ja unangenehm. Schon die Zeit, die dafür drauf geht, ist ja wertvoll. Und deshalb kann man wirklich nur appellieren. Und so hat es ja das OLG am Ende auch getan, dass bevor die Staatsanwaltschaft auf die Idee kommt, sowas zur Anklage zu bringen, dass man eben sehr genau den Kontext würdigen muss, dass man sich sehr genau die Frage stellen muss, ist ja das wirklich in Würdigung aller Umstände ein strafwürdiges Verhalten. Und da ist das OLG ja nicht alleine. Wir hatten vor einiger Zeit auch einen Fall beim Bundesverfassungsgericht. Da hat interessanterweise ein Polizist von faschistoiden Verhältnissen gesprochen, weil er sehr verärgert war über das Verhalten des Schuldirektors, ich glaube seines Sohnes. Und da hat das Bundesverfassungsgericht auch noch mal betont, ihr könnt jetzt nicht einfach die Worte faschistoid und so weiter aus dem Kontext reißen, sondern ihr müsst wirklich den Gesamtzusammenhang würdigen. Und das ist dann, wenn einer sich über was ärgert, auch mal ein bisschen raucht und stinkt und dass der ein bisschen übers Ziel hinausschießt, das muss schon drin sein. So übersetze ich jetzt mal diese Entscheidung. Und da bin ich sehr dankbar für, weil viele Gerichte, die eine sehr harte Linie gefahren haben, haben sich häufig auf das Bundesverfassungsgericht berufen, gerade wenn es beispielsweise um die Verwendung auch der Symbole verfassungsfeindlicher Organisationen gibt. Da gibt es ja diesen berühmten Fall, wir kennen das alle, diese Piktogramme, wo ein Hakenkreuz in den Mülleimer geworfen wird. Also jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand würde sagen, ja, wo ist denn das Problem? Da ist doch völlig klar, die Abgrenzung vom Nationalsozialismus, wie wenn nicht so. Aber trotzdem ist das dann zur Anzeige gebracht worden, weil es ist ja ein Hakenkreuz. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ja, also hier ist schon so eindeutig zum Ausdruck gebracht worden, wenn man ein Hakenkreuz in den Mülleimer wirft, dass das wirklich eine Distanzierung ist, dass da kein werblicher Effekt von ausgeht. Das ist in Ordnung, hat dann aber trotzdem strenge Maßstäbe angemahnt. Nur wenn es um Worte geht, ich kann ja nicht in Piktogrammen kommunizieren. Also wenn ich ein Wort verwende, das für sich genommen ambivalent auszulegen ist, unter Umständen möglicherweise eine Straftatbestand erfüllen kann, dann muss ich natürlich den Kontext auch würdigen. Und insofern hoffe ich jetzt, dass OLG Hamm, aber auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in der Justiz so wahrgenommen werden, wie ich glaube, sie als Botschaften auch gemeint sind. Schaut euch den Kontext genau an, überlegt wirklich sehr genau, ob da einer sich nicht nur ein bisschen Luft gemacht hat oder ob er da wirklich jemandem vorgeworfen hat, ein Nazi zu sein oder einfach nur zu irgendeiner parolenhaften Formulierung gegriffen hat, die eigentlich nichts anderes ist, als sich ein bisschen Luft zu machen.
Wir haben ja hier häufig, Stefan Brink und ich, auch Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die wir besprechen. Und es gibt auch nicht selten Fälle, wo wir Entscheidungen auch sehr kritisch besprechen, die aus Karlsruhe kommen. Wenn es um die Meinungsfreiheit geht, ist auf das Bundesverfassungsgericht, also wenn man ein großer Fan der freien Meinung ist, wie ich und du auch und Stefan auch, dann ist auf das Bundesverfassungsgericht nach wie vor Verlass. Das zeigen die beiden, das waren zwei Entscheidungen, die wir übrigens in der vorletzten Folge hier im Podcast auch besprochen haben. Das waren jetzt zwei Entscheidungen wieder, wo, und das kommt regelmäßig vom Bundesverfassungsgericht seit Jahrzehnten mittlerweile, wo dann korrigiert wird. Also das wäre auch so ein Fall, wo mit Sicherheit, dass dann auch Karlsruhe, wenn das OLG Hamlets jetzt nicht schon richtig entschieden hätte, gekommen wäre und auch da den beteiligten Instanzgerichten ordentlich, die Fachgerichten ordentlich die Meinung gegeigt hätte. Wie ist das auch in dem Fall, den du gerade genannt hast? Weil das ist ja auch, da gibt es ja auch die, ich komme jetzt gerade nicht auf den genauen Wortlaut, es gibt so eine stehende Formulierung auch aus der Verfassungsgerichtsrechtsprechung, dass die Meinungsfreiheit eben auch gerade anstößige, irre und auch dumme Meinungen schützt. Nicht? Was du mit dem Stinken und Rauchen bezeichnest. Also das ist die weichgespülte Mehrheitsmeinung braucht keine Meinungsfreiheit. Ja, die trägt sie in sich selbst, sondern die Meinungsfreiheit wird in dem Augenblick wichtig, wo sie anstößig
ist. Ja, Nico, die Mehrheitsmeinung, die muss gar nicht weichgespült sein. Manchmal gibt es ja auch einfach gute Gründe dafür. Trotzdem, dann muss sie ja die Souveränität haben und so in sich ruhen, dass sie sagen kann, ich habe so gute Gründe, sollen die anderen doch ruhig ihre Argumente vortragen. Ich habe sehr auch ein Zeichen von Souveränität. Und das ist, glaube ich, etwas, worauf wir hinwirken müssen, ein bisschen mehr Souveränität und Gelassenheit. Das ist schwer in Fällen, wie wir sie zu Beginn dieses Podcasts besprochen haben. Da kann es keine Gelassenheit geben. Aber wenn es um Sachfragen, um Fragen der politischen Einschätzung geht, um die Frage geht, was richtig und falsch ist in der Sozialpolitik, in der Wirtschaftspolitik, in der Immigrationspolitik oder so, da muss man maximale Toleranz und maximale Offenheit des politischen Prozesses gewährleisten. Und das ist letztendlich die Idee hinter Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, hinter allen Kommunikationsgrundrechten, hinter dem verfassungsrechtlichen Schutz der Opposition, hinter freien Wahlen und so weiter. Dass nämlich das, was heute Mehrheit ist, morgen auch wieder Minderheit sein kann. Das gilt für politische Parteien, das gilt für wissenschaftliche Auffassungen, für politische Ansichten, für alles Mögliche.
Eine ganz große Herausforderung für die Meinungsfreiheit ist auch der Gaza-Konflikt gewesen oder nach wie vor. Und da bin ich verschiedentlich von Kolleginnen und Kollegen, die nicht aus Deutschland kommen, und die ich denke, die kommen ein bisschen aus der Menschenrechtsecke, angesprochen worden, die Unverständnis geäußert haben, wie wenig Toleranz man in Deutschland hat für From the River to the Sea. Da gibt es einen Fall jetzt hier, also das jetzt nur als Beispiel. Das ist ein Fall, der hier in Berlin gespielt hat, wo jemand freigesprochen worden ist. In einem Strafprozess wegen Verwenden von Kennzeichen terroristischer Organisationen, weil er die Parole From the River to the Sea geführt hat. Da kam das in einer ziemlich langen und ich glaube auch durchaus viel Aufmerksamkeit erfahrenen Entscheidung der ersten Instanz kam der Freispruch. Und jetzt hat das Kammergericht im Januar diesen Freispruch wiederum aufgehoben. Mit der Begründung From the River to the Sea, also das heißt, das ganze Staatsgebiet von Israel gehöre den Palästinensern. Dies sei ein Kennzeichen einer terroristischen Organisation. Ich bin jetzt, mit der Vorschrift habe ich noch nie zu tun gehabt, muss ich gestehen. Als ich das erste Mal gehört habe, dass man das so sieht, war ich schon ein bisschen verblüfft. Das ist ja im Prinzip die Hakenkreuz-Vorschrift, nicht? Dass man die jetzt auch hier anfängt zu verwenden. Das finde ich, also ich bin da hin und her gerissen, ganz ehrlich gesagt, was wenn ich einen solchen Fall sehe, aber ich habe Verständnis dafür, dass man das auch kritisch sehen kann.
Ja, auch da müssen wir abschichten. Also ich schmunzel so ein bisschen, weil ich meine, die Ausgangsinstanz war das Amtsgericht Berlin-Tiergarten, das immer wieder Entscheidungen produziert, die dann später aufgehoben werden, aber die dann bundesweit für Erstaunen sorgen und auch für Berichterstattung. Da scheint es besonders kreative Juristen zu geben. Ich will mich da jetzt gar nicht drüber lustig machen, aber die produzieren regelmäßig Entscheidungen, die dann aufgehoben werden, aber vorher kritisch besprochen werden. So, worum geht's? Es ist tatsächlich so, dass wir ja in Deutschland als Konsequenz aus unserer Geschichte, aus dem Holocaust, einmal beim Thema Antisemitismus bewusst die Entscheidung getroffen haben, dass wir strenger sind als viele andere Länder. Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, in den USA, da ist mit einem Hakenkreuz rumlaufen Teil von Free Speech. Und die Amerikaner finden das ganz seltsam, dass wenn jemand hier stolz auf der Brust ein Hakenkreuz tragen würde und sagen würde, schaut mal her, so müsste man es eigentlich wieder machen, dass der hier eingesperrt werden kann. Aber das ist sozusagen kulturell und historisch hier in Deutschland gewachsen. Und als zweite Konsequenz daraus, dass wir also sozusagen gegen alle antisemitischen und neonationalsozialistischen Umtriebe härter vorgehen als andere Länder, haben wir auch diese besondere Beziehung zu Israel. Und diese Vorschrift stellt ja diese Parole deshalb unter Strafe, weil sie sagt, wir haben die Hamas, das ist eine terroristische Vereinigung, das zieht auch niemand in Zweifel, die bringen Leute um, die organisieren Terroranschläge. Und die Hamas verwendet diesen Slogan normal. Und der taucht, glaube ich, sogar auch in bestimmten Urkunden der Organisation auf. Und deshalb ist die absolute Mehrheitsmeinung auch der Experten, nicht nur der juristischen Experten, dass dieser Slogan, der zum Ausdruck bringt, wir wollen Israel von der Landkarte wegfegen, wird der eben betrachtet als ein Kennzeichen dieser terroristischen Organisation Hamas, die in Deutschland auch verboten ist. Und das interessante juristische Detail in dieser Entscheidung ist ja, wie das Amtsgericht Tiergarten der Meinung war, jetzt sozusagen gegen diesen sehr breiten Konsens eine mutige Mindermeinung artikulieren zu müssen. Die haben dann irgendeine Expertenaussage herangezogen. Inhalt dieser Aussage war, nee, das ist alles gar nicht so. Und in Wahrheit war das sogar mal, ich glaube, so war die Argumentation sogar mal eine pro-israelische, zionistische Parole. Und deshalb könne das alles gar nicht stimmen. Und man hat aber nicht mal den Namen und sozusagen die Profession dieses Experten oder dieser Expertin genannt, sondern man hat das irgendwo gefunden, eingeführt, sich dann zu eigen gemacht und gesagt, das reicht jetzt aus, um diesem Konsens oder dieser Mehrheitsmeinung entgegenzutreten. Und da sind wir jetzt an einem Punkt, wo man sagen muss, du kannst ja so eine These aufstellen, aber wenn deine Argumente so schwach sind, wenn du nicht mal die Quelle ordentlich zitieren kannst, dann ist es in diesem Fall natürlich auch völlig klar, dass dann eine Mehrheitsmeinung mit ihren Argumenten, die man jetzt für richtig oder falsch halten kann, sagen kann, du argumentierst aber ziemlich schwach. Also wenn du nicht mal weißt, was dieser Experte oder diese Expertin so eigentlich macht, was qualifiziert die überhaupt zur Expertin, sondern nur zu sagen, ich glaube, das war ein tarifangestellter wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, aber mehr wusste man auch gar nicht, zu sagen, das ist jetzt die Autorität, die uns ausreicht, um einen breiten Konsens in Frage zu stellen, dann ist es schon in Ordnung, auch zu sagen, das ist aber sehr schwach. Und deshalb ist es, glaube ich, auch richtig und nachvollziehbar, dass das Kammergericht das aufgehoben hat. Und man kann ja in der Tat drüber diskutieren, ist dieser Slogan jetzt geeignet, eine unter allen Umständen eine Identifikation mit der Hamas zum Ausdruck zu bringen. Ich bin auch der Meinung, man muss schon ein bisschen auf den Kontext schauen. Aber das ist die Frage. Aber einfach pauschal hinzugehen und zu sagen, wir haben da von irgendjemand gehört, der an irgendeinem Institut, an einer Uni irgendwas macht, wir wissen nicht mal was genau. Der oder die hat gesagt, das könne man auch anders sehen und deshalb schieben wir das beiseite. Das ist einfach zu schwach. Und wenn ich das sagen darf, das ist auch so eine ganz naive expertokratische Vorgehensweise, dass man irgendwie glaubt, weil jemand auf irgendeinem Gebiet vielleicht gerade eine Doktorarbeit schreibt, dass das dann sozusagen omnikompetente, tolle Leute für alles sind. Und das ist natürlich Quatsch, sondern jemand ist ja ein Experte auf einem bestimmten Gebiet. Da muss man aber auch sagen, was macht dieser Mensch, worauf forscht er, was hat er vielleicht schon veröffentlicht, was qualifiziert ihn hier sein Urteil abzugeben. Aber wenn man sich nicht mal die Mühe macht, das zu sagen, dann merkte man ja, da wollte jemand eine steile These in die Welt setzen. Wie gesagt, das passiert am Mittlerweile darf ich das ja auch sagen als Staatsbürger. Als ich früher mal Justizminister war, habe ich mir immer sozusagen verboten, öffentlich Gerichtsschelte oder sowas zu betreiben. Das gehört sich nicht. Aber jetzt kann ich sagen, an diesem Amtsgericht gibt es immer wieder kuriose Entscheidungen. Und da kann man nur froh sein, dass es das Kammergericht in Berlin gibt.
Mhm. Ja, es bleibt sicherlich ein schwieriges Thema auch weiterhin, wie weit man denn eigentlich, also es ist ja eben kein Hakenkreuz, nicht? Das ist der Unterschied. Und From the River to the Sea ist natürlich auch nichts, was die Nationalsozialisten verwendet haben. Also wie weit man sozusagen diesen Bereich dann auch tatsächlich das...
Aber Nico, wenn du in die Norm schaust, also ursprünglich war, die ist ja auch immer wieder erweitert worden. Man kann jetzt der Meinung sein, das war vielleicht nicht gut, aber es ist mittlerweile nicht nur verfassungsfeindliche oder neonationalsozialistische Organisationen, sondern auch terroristische Vereinigungen. So, das ist der Anknüpfungspunkt. Hamas ist eindeutig eine terroristische Vereinigung. Das wird man auch nicht in Zweifel ziehen können. Und die Verbindung zwischen diesem Slogan und der Hamas, das ist das, was man da versucht hat, in Zweifel zu ziehen. Das ist allerdings schon sehr schwer, weil die Hamas sich diesen Slogan wirklich sehr stark zu eigen gemacht hat. Und in den allermeisten, ich sage nicht, dass es keine Ausnahme gibt, aber in den allermeisten kommunikativen Situationen schon eine, ich sag mal, zumindest aggressive Anti-Israel-Kritik zum Ausdruck gebracht wird, wenn er verwendet wird. Und wenn diese Kritik aber so weit geht, dass man sagt, am besten sollte man Israel von der Landkarte fegen, dann macht man sich schon sehr zu eigen, was die Hamas als terroristische Organisation sich zum Ziel setzt. Aber wie gesagt, ich finde es richtig, dass man das Kriterium zur Voraussetzung macht, den Kontext da auch zu beleuchten. Aber die Entscheidung des Kammergerichts, sowohl was jetzt die Beurteilung dieser etwas, ich sag's mal, stümperhaften Einführung der Expertenmeinung angeht, wie auch was die Subsumptionsleistung angeht, glaube ich, hat das Kammergericht das hier richtig gemacht. Man kann die Frage stellen, ob der Straftatbestand zu weit gezogen ist. Das ist eine rechtspolitische Debatte, die man führen kann. Aber ich glaube, die Richter am Kammergericht konnten hier gar nicht anders entscheiden als so.
Rechtspolitisch sicherlich auch verfassungsrechtlich, aber da bewegen wir uns natürlich auch in schwierigen Zonen. Also auch Zonen, wo das Verfassungsgericht, auch das Bundesverfassungsgericht, dann auch wiederum da so gewisse Schutzzonen auch hat errichtet. Da ist sehr verschiedentlich mal auch dort Thema gewesen, die besonderen Vorschriften, die nur durch unsere Geschichte zu erklären sind, zum Schutz gegen Verwendung nationalsozialistischer Symbole, Parolen, Verbot von Mein Kampf, das es lange gegeben hat, nicht? Das hat ja auch immer aus guten Gründen den Segen aus Karlsruhe gefunden. Lass uns noch ganz zum Schluss ein paar Worte wechseln. Ich muss mal brutal das Thema hier wechseln, aber ich weiß, dass das sicherlich auch etwas ist, was dich interessiert und so eine Meinung hast. Wir haben hier auch in jüngerer Zeit, Stefan und ich, verschiedentlich über ja, vor allen Dingen die anstehende BND-Reform gesprochen. Das BND-Gesetz muss reformiert werden aufgrund von Verfassungsgerichtsentscheidungen, unter anderem der Entscheidung, dass die Kontrolle durch die G10-Kommission über die Telekommunikationsüberwachung unzureichend ist. Und ja, und es gibt Ankündigungen, also vor allen Dingen des Kanzleramtsministers in verschiedenen Gastbeiträgen und Interviews, aus denen man ablesen kann, dass dort auch ganz Grundlegendes beabsichtigt ist. Da geht es insbesondere darum, dass der Bundesnachrichtendienst auch polizeiliche Befugnisse bekommen soll, dass er auch dann ausdrücklich das Recht bekommen soll, Straftaten zu begehen im Ausland und sich also nicht mehr auf das eigentlich Nachrichtendienstliche beschränken soll. Und es ist unter der Chiffre, dass dort die Kontrolle konzentriert werden solle, soll also offensichtlich auch die Bundesdatenschutzbeauftragte ihre Zuständigkeiten verlieren, was die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften beim Bundesnachrichtendienst angeht. Hast du eine Meinung dazu?
Ja, also natürlich habe ich eine Meinung dazu. Die muss man auch dazu haben, weil ich sag mal, wenn ich jetzt versöhnlich antworten wollte, ist, es gibt eine lange Tradition von Kanzleramtsministern und auch anderen Würdenträgern, die immer mal wieder austesten, wie weit kann man eigentlich gehen, was man mit dem BND zusätzlich machen kann. Also es sind jetzt, man soll jetzt über Thorsten Frey nicht den Stab brechen, das ist jetzt nicht der erste Kanzleramtsminister, der mal die These in den Raum gesetzt hat, jetzt müssten wir dem BND doch mal echte James Bond.
Da gab es mal einen Bernd Schmidt-Bauer zum Beispiel.
Ja, nicht? Ja. Zum Beispiel, aber das gab ganz viele. So. Was man natürlich sehen muss, ist jetzt unabhängig von der reinen Meinung, wir haben eben auch einfach bestimmte verfassungsrechtliche Vorgaben und insbesondere die Vermischung von geheimdienstlicher und polizeilicher Tätigkeit, die ist eigentlich durch das sogenannte Trennungsgebot, das Bundesverfassungsgericht mal formuliert hat, eigentlich verboten, sondern das ist auch wieder eine historische Erfahrung, darüber haben wir ja vorhin schon gesprochen, das ist die historische Erfahrung der geheimen Staatspolizei, wo man eben in der deutschen Geschichte ganz schlimme Erfahrungen gemacht hat, wenn man polizeiliche Tätigkeiten und geheimdienstliche Tätigkeiten miteinander vermischt. Und das ist jetzt sozusagen auch relativ einfach zu erklären. Im Rechtsstaat brauchen wir Polizei. Die Polizei tritt dem Bürger offen gegenüber. Und weil sie ihm offen gegenüber tritt, kann der Bürger sich dann zum Beispiel beim Verwaltungsgericht auch dagegen wehren. Und dann kann das überprüft werden. Das ist okay. Also das ist es, wie wir im Rechtsstaat haben wollen. In dem Moment, wo das geheimdienstliche Element dazu kommt, funktioniert das nicht mehr, weil dann gesagt wird, na ja, wir treten dem Bürger nicht offen gegenüber. Der kriegt das gar nicht mit und dass der dann sich gar nicht wehren kann, das finden wir eigentlich ganz angenehm. Und deshalb ist halt die rechtsstaatliche Kontrolle da so schwer. Und deshalb muss man sich permanent mit irgendwelchen Notlösungen behelfen. Die G10-Kommission ist ja auch so eine Notlösung. Oder dass die Bundesdatenschutzbeauftragte einschaut. Die sollen gewissermaßen anstatt des Bürgers der geheimdienstlichen Tätigkeit auf die Finger schauen. Und das zeigt, wie kritisch diese Vorschläge sind. Das ist sozusagen die eine Baustelle. Und die andere Baustelle ist ja, dass sich unter, ich sag mal, dieser Chiffre der polizeilichen Tätigkeit auch die Idee verbirgt, wir wollen im Ausland jetzt nicht nur Informationen sammeln, sondern wir wollen da auch mal, ich sag das mal ganz plump, wenn die was bei uns kaputt machen, dann wollen wir gerne auch da mal was kaputt machen können. Also sozusagen die Frage der aktiven Tätigkeit, ein bisschen zur Sabotage. Was natürlich auch eine schwierige Situation ist. Man muss natürlich eins feststellen, es gibt Länder, die bei uns Sabotage betreiben. Das kann man nicht immer genau einem Staat zuordnen, aber wir haben so viele Sabotagefälle, viele davon auch sehr systematisch durchgeführt, bei unseren Energienetzen, bei den Infrastrukturnetzen, bei der Deutschen Bahn auch. Und die Muster sind so, dass man schon davon ausgehen muss, dass da systematisch Schwachstellen abgetestet werden. Das sind nicht irgendwelche Jugendlichen, die aus Jux und Dollerei da was kaputt machen, die gibt's auch, sondern man muss schon davon ausgehen, dass fremde Mächte gezielt schauen, wo sind in Deutschland Schwachstellen und dass die auch zum Teil die Sabotage ausüben. Man darf da nicht naiv sein. Ob man dann aber sagt, die beste Antwort darauf ist, dann machen wir woanders auch was kaputt, ist deshalb problematisch, weil man erstens es nicht immer genau zuordnen kann. Was machen wir eigentlich, wenn wir sagen, das waren jetzt bestimmt die Chinesen? Dann machen wir es in China kaputt. Die Chinesen merken das, haben ganz schlechte Laune auf uns und dann stellt sich raus, es waren doch nicht die Chinesen, es waren die Russen. So, das Thema hatten wir schon mal bei den sogenannten Hackbacks. Ja, also bei IT-Angriffen in Deutschland, da haben sich die Behörden gewünscht, wir möchten gerne Hackbacks machen. Und dann haben die Fachleute die Frage gestellt, ja, woher wisst ihr denn, bei wem ihr die Hackbacks machen wollt? Und dann kam ganz häufig raus, man kann diese Angriffe nicht so genau zuordnen. Ja. So, das heißt, es kann dann eben auch dazu führen, dass man nicht nur in Anführungsstriche Unschuldige schädigt, da kann man sagen, das kann passieren. Im internationalen Kontext kann das natürlich verheerendste Folgen haben. Also das muss man sich sehr genau überlegen. Und dann kommt natürlich noch eine Dimension dazu, die ist maximal kompliziert. Wenn wir im Ausland Schaden anrichten, wann ist eigentlich die Schwelle zum militärischen Handeln überschritten? Also wenn ich ein Haus kaputt mache oder eine Stromleitung kaputt mache, ist das dann noch irgendwie noch nicht militärisch? Und ab wie viel Stromleitung wird es dann militärisch? Warum stelle ich diese Frage? Wir haben in Deutschland bewusst auch aus unserer Geschichte heraus die Entscheidung getroffen, dass wir eine Parlamentsarmee haben. Also wenn Deutschland mit Gewalt im Ausland mit seiner Armee tätig sein will, was wir im Grundsatz eigentlich gar nicht wollen, wir wollen Landesverteidigung machen, aber sagen wir mal, ab wann ist es dann eigentlich ein militärischer Einsatz im Ausland, der eine Zustimmung des Parlaments benötigte? Also das sind extrem komplexe Fragen. Ich behaupte gar nicht, dass man die nicht lösen kann. Aber wenn man einfach mal so sagt, wir würden gerne auch mal was im Ausland machen können, dann muss man, wenn man es seriös, diese Debatte führen will, glaube ich, auch zumindest mal eine Arbeitshypothese vorlegen, wo man diese Schwelle einziehen will. Und solange man das nicht konkret beantwortet, bin ich sehr skeptisch, weil wenn man die unscharf lässt, dann riecht das Ganze natürlich danach, dass man letztendlich einen Bypass legen möchte, dass man bestimmte verfassungsrechtliche Vorgaben umgehen möchte. Und das kann man als Jurist natürlich nicht gut finden. Man kann der Meinung sein, dann müssen wir vielleicht die Verfassung ändern. Die Debatte kann man führen. Aber was nicht geht, ist, dass man sich an der Verfassung vorbeischleicht. Beim Trennungsgebot, aber eben auch bei der Frage, wann eigentlich die Hürde zum oder wann die Schwelle zum militärischen Handeln überschritten ist und deshalb eben das Parlament auch eingeschaltet werden muss. Diese Fragen, die muss man zuerst beantworten, bevor man da so global galaktisch sagt, wir hätten auch gerne die Erlaubnis von 007, die Lizenz zu was auch immer im Ausland zu tun.
Die Dienste, und das taucht jetzt auch in der Diskussion auf, führen immer oder behaupten immer, und auch Thorsten Frey hat das dann sich dem angeschlossen, da kommt immer die Behauptung, also nirgendwo seien die Dienste durch den Datenschutz so behindert wie in Deutschland. Ist das, kennst du diesen Satz?
Ja, und er ist ja auch so leicht zu sagen, weil er sich auch so schwer widerlegen lässt, weil das ist ja irgendwie so alles geheim. Aber
weil die Kontrolle auch geheim ist, ja. Nicht? Wir wissen.
Ja, aber natürlich, das gehört schon zur Wahrheit und zur Fairness dazu. Es ist natürlich so, dass wir in Deutschland, einem Land, das gleich zwei totalitaristische Diktaturen erlebt hat, erst den Nationalsozialismus und dann im Osten Deutschlands das SED-Regime, die beide ja ausgesprochen brutal mit der Privatsphäre der Menschen umgegangen sind, bis hin zu den perfiden persönlichen Zersetzungsmechanismen, die es in der DDR gab, und dass wir als Land natürlich eine besondere Sensibilität dafür haben, was geheime Organisationen des Staates so mit den Daten der Bürger anstellen können. Das ist, glaube ich, einfach eine besondere Lehre aus der Geschichte. Und offen gestanden, wenn ich in Europa mit meinen, als ich noch Justizminister war, mit meinen Amtskollegen diskutiert habe, da haben die mich auch immer gefragt, warum seid ihr da so besonders sensibel? Und da habe ich immer nur gesagt, naja, stellt euch mal vor, ihr hättet zwei totalitaristische Regime gehabt, die Leute ausspioniert hätten, sie drangsaliert hätten, die wirklich jede private Information genutzt haben, um jemanden, wenn er missliebig war, buchstäblich unter Umständen in den Wahnsinn zu treiben, dann wärt ihr auch sensibler. Und ich habe keinen einzigen getroffen, der nicht gesagt hätte, stimmt, so habe ich das noch nicht gesehen, das ist interessant. So, aber das ist jetzt den BND-Leuten erstmal egal. Die sagen natürlich, wir wollen ja diesen Staat hier beschützen. Ich glaube, dass wenn es um echte Gefahrenabwehr geht, wir ja auch Regelungen haben, die dem Rechnung tragen. Es ist ja zum Beispiel nicht so, dass die Polizei, wenn wir jetzt mal die ganz geregelte Gefahrenabwehr uns anschauen, dass die keine Daten erheben dürfte. Ein Großteil des Polizeirechts besteht aus Regeln, die vorgeben, wann, unter welchen Umständen, unter welchen Bedingungen man personenbezogene Daten sammeln, auswerten, verarbeiten, an andere Stellen weitergeben kann. So. Und warum jetzt bei geheimdienstlicher Tätigkeit so ein totaler Blankoscheck erteilt werden soll, das verstehe ich erstmal nicht. Dann soll man doch sagen, was stellt man sich vor? Dass man bei Geheimdiensten natürlich besondere Verfahren braucht, dass man vielleicht häufig erst, wenn die Sache schon gelaufen ist, erst ex post, also im Nachhinein eine Kontrolle machen kann, weil sonst die gesamte Operation gefällt wird, das verstehe ich alles. Dafür kann man Lösungen finden. Aber einfach zu sagen, in anderen Ländern dürfen die Geheimdienste irgendwie machen, was sie wollen. Ich überspitze jetzt mal ein bisschen. Und weil die anderen das dürfen, wollen wir das jetzt auch wollen. Das, glaube ich, ist ein bisschen zu einfach. Dann soll man wirklich sagen, was sind die Gefahrenpotenziale? Die gibt es. Was sind die Instrumentarien, die man braucht? Dann kann man aus der Perspektive des Verhältnismäßigkeitsprinzips sich anschauen und sagen, okay, da gibt es Nachsteuerungsbedarf, dann schreiben wir den so ins Gesetz. Und dann wisst ihr, was ihr tun dürft. Und wir Bürger wissen auch, was ihr tun dürft. Und dann kann man Kontrollinstanzen einsetzen, die in der Lage sind, die Einhaltung auch zu gewährleisten. Aber einfach pauschal zu sagen, die anderen dürfen so viel und deshalb wollen wir jetzt auch irgendwie ganz viel. Das ist so ein bisschen fast so eine Kindergarten-Rhetorik.
Und was die Kontrolle angeht, dass die deutschen Dienste stärker kontrolliert werden als anderswo, das stimmt einfach nicht. Also es gibt keine gerichtliche Vorkontrolle. Anders als zum Beispiel, also sogar in den USA, wo dann immer moniert wird, das sei ja ein Geheimgericht, aber es ist ein Gericht, das dort also bei bestimmten geheimdienstlichen Maßnahmen erst einmal angerufen werden muss. Auch in Großbritannien gibt es eine Gerichtsinstanz dort, beispielsweise. Also das ist ein Mythos. Und die nachträgliche Kontrolle, die ist ja auch nicht gerade stark, weil das ganz selten ist, dass die Betroffenen erfahren davon, dass sie überwacht worden sind. Und das Bundesverwaltungsgericht, das Bundesverfassungsgericht sehr hohe Hürden aufgebaut haben für den Nachweis der Betroffenheit, dass man überhaupt in die Klagebefugnis hereinkommt. Aber vielleicht noch eine Frage daran anknüpfend, also wie streng die Kontrollbefugnisse sind und wie streng die Kontrolle ist, sieht man ja auch an dem Bundesverwaltungsgerichtsurteil zu, das jetzt gekommen ist und der Datenschutzbeauftragten attestiert hat, sie hätte also nur das Recht eines Monitums beim Kanzleramt, nicht bei einem Fall, in dem es darum ging, dass der Amtsvorgänger der jetzigen Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kälber ein bisschen genauer wissen wollte, was es mit einer Spionagesoftware auf sich hat, die der BND angeschafft hat und ihm die Auskünfte und damit letztlich auch die Ausübung seiner Kontrolle verweigert wurde. Und dann sagt das Bundesverwaltungsgericht, oder der sechste Senat, muss man ganz konkret sagen, ich sage es ja immer wieder, wie ich es finde, der als besonders staatstragend dann auch immer wieder in Erscheinung tritt, dann sagt also nein, also da gäbe es keine Befugnisse, quasi, also das jetzt anzuordnen, dass sie das herausgeben müssen, so wie der Bundesdatenschutzbeauftragte das argumentiert hätte, sondern da gäbe es nur eine Beanstandung und das ausgerechnet im Bundeskanzleramt, wo wir schon in der vorherigen Folge gesagt haben, wo man, wenn man ein bisschen die Verhältnisse kennt, ja sicher sein kann, dass die in einem solchen Fall das auch mitgetragen haben. Das ist gar nicht denkbar, dass das nicht der Fall war.
Ja, man muss natürlich auch sehen, die BND ist eine Behörde und die Leute, die für ihn Partei ergreifen oder wenn aus der Behörde selber heraus Impulse kommen, die sind natürlich zwei Druckkulissen ausgesetzt. Und die eine Druckkulisse ist, dass die geopolitische Lage tatsächlich dazu führt, dass unser Land unter stärkerem Druck steht. Was Spionage, was Sabotage angeht. Also es ist nicht so, dass die Leute unter Verfolgungswahn leiden. Also wenn dort gesagt wird, der Druck erhöht sich auf unser Land, dann haben sie damit erstmal recht. Die zweite Druckkulisse, denen sich ausgesetzt fühlen, ist natürlich dann, dass gesagt wird, ja, was macht er denn? Und natürlich ist es auch ein Stückchen Selbstschutz, dass man sagt, gibt uns mehr Möglichkeiten, dann können wir auch mehr machen. Und wenn da mal was schief geht, kann man natürlich sagen, ja, hättet ihr uns mal die Möglichkeit gegeben, habt ihr aber nicht, dann dürft ihr euch auch nicht beschweren. Es ist natürlich, solche Debatten sind teilweise sachlich getrieben. Man muss die Argumente nicht teilen, die müssen eigentlich überzeugen, aber die haben einen sachlichen Ansatzpunkt. Aber es hat natürlich auch so ein bisschen was von präventiver Immunisierung. Denn wir können uns alle noch dran erinnern an den Februar 2022, der Tag, an dem Russland in die Ukraine einmarschierte. Und der BND die Einschätzung hatte, dass es in Kiew so sicher sei, dass wir unseren eigenen Geheimdienstchef irgendwie da wieder rausholen mussten. Das heißt, der Dienst ist natürlich dann auch einem gewissen Druck ausgesetzt, einem Rechtfertigungsdruck. Wie gesagt, ich will mich da gar nicht drüber lustig machen. Das ist eine sehr schwere Arbeit, die da erledigen müssen. Und die ist auch absolut notwendig. Aber natürlich, wenn man sich in so einer Situation befindet, dass man dann sagt, ihr müsst uns einfach mehr Instrumente geben, damit wir unseren Job besser machen können, ist aus der Situation der Leute in der Behörde, glaube ich, sogar nachvollziehbar. Nur die Perspektive, die die Politik einnehmen muss, oder sagen wir mal eine wissenschaftliche, juristische Betrachtung, ist ja nicht die der Behörde, sondern in Abwägung zu den Kosten, die das verursacht. Den rechtsstaatlichen Kosten, den grundrechtlichen Kosten, den freiheitlichen Kosten. Und dass man anmahnen muss, dass beispielsweise Dinge wie das Trennungsgebot eben auch eingehalten werden müssen. Oder wenn man der Meinung ist, das sei so schädlich, dann muss man sich eben um eine Verfassungsänderung bemühen und dann ausdrücklich reinschreiben, wir wollen, dass der deutsche Auslandsgeheimdienst auch dieses und jenes kann, wie Polizei agieren kann und so weiter. Und wenn man dann die Mehrheiten dafür findet, ist das demokratisch sauber. Das kann man dann immer noch für richtig oder falsch halten, aber dann ist es vom Verfahren her sauber. Was nicht sauber ist, sich gegen stehende Verfassungssätze oder stehende Rechtsprechung innerlich aufzulehnen und sich dran vorbeimogeln zu wollen.
Marco, wir werden's vielleicht noch mal die Gelegenheit haben, dann uns das anzuschauen, wenn der fertige Gesetzentwurf, den bisher, ich habe jedenfalls noch niemanden gehört, der ihn gesehen hat, aber es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis der dann auch vorliegt. Dann können wir das vielleicht noch einmal fortsetzen. Für heute und für Ostern erst einmal vielen lieben Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung, hat mir großen Spaß gemacht.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.